Das ist Wahnsinn. Es gab wirklich keinen, der Kauf auf Rechnung angeboten
Nein,
hat.
Nein, aber ich war hundertprozentig überzeugt, dass das funktionieren wird. Und das ist nicht etwas, was man sich irgendwie mit Prognosen irgendwie erarbeitet hat, diese Geschäftsidee, sondern die ist, ich spürte das. Wir haben damals Plattformen bedient wie eBay, wie Otto Marktplatz, wie About You. Und überall kam also immer wieder dieses Thema, könnt ihr uns nicht irgendwie Liquidität früher bereitstellen? Das müssen doch Banken machen. Sowas ist doch eigentlich ein Geschäft der Banken.
Und das kann man ja lösen.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Miriam Wohlfahrt von Banksware. Sie gilt als die deutsche Fintech-Queen, hat RatePay in Deutschland mit aufgebaut, das heißt Kauf auf Rechnung ist einer ihrer Verdienste. Heute hilft sie mit dem Unternehmen Banksware, mittelständischen Unternehmen und auch SMEs dabei, mit Wachstumsfinanzierung den nächsten Schritt zu nehmen. Herzlich willkommen, Miriam.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Übrigens, großes Kompliment für das Oberteil. Wahnsinnig gut gewählt. Das passt sehr gut. Also alle, die jetzt gerade noch zuhören, gerne auch auf Video umschalten. Miriam hat einen hervorragenden Kontrast zu unserem Podcast-Raum.
Ja, normalerweise bin ich gar nicht so kontrastreich unterwegs. Also ich trage sehr gerne schwarz-weiß, aber heute habe ich mal eine Ausnahme
gemacht. Du hast dir durchgelesen, was wir in die Einladung reinschreiben.
Genau.
Ich finde das sehr, sehr gut. Kannst du dich ganz, ganz kurz selbst vorstellen?
Ja, also ich bin Miriam Wohlfahrt. Ich lebe in Berlin seit 23 Jahren im Westen in Charlottenburg. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt schon erwachsen. Die wird 21 Jahre alt in 2 Wochen.
Wow.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Also auch, hat auch alles mitbegleitet. Ich selber bin Gründerin, Unternehmerin, Aufsichtsrätin, habe RatePay gegründet, wie du schon gesagt hast. Jetzt Banksware gegründet und wir machen Kredite für KMUs.
Und du machst das wirklich seit 25 Jahren, ne?
Ja.
In dieser Industrie.
Ja.
Also du bist eine absolute Pionierin auch in der Industrie und so Größenordnung RatePay, da habt ihr hunderte Millionen oder Milliarden auch bewegt mit Kauf auf Rechnung.
Ja, das ist Milliarden.
Krass.
Schon Milliarden. Das war schon, ist nachher sehr groß geworden. Ja, ich bin seit 25 Jahren in der Branche, hatte eben im Jahr 2000 das Glück, die heutigen Gründer von Adyen auch kennenzulernen.
Wow.
Und die haben damals, es gab schon mal ein Vorunternehmen, es gab schon mal Unternehmen davor. Und dort habe ich mit denen gearbeitet und habe da auch den deutschen Markt vertriebsmäßig und marketingmäßig aufgebaut. Und so bin ich da reingekommen und hatte so meine Mentoren, Vorbilder und so weiter.
Ja, die Story hast du schon mal gesprochen, die werden wir gleich nochmal erzählen, weil die echt witzig ist. Und Adyen müsste ja auch fast jedem quasi ein Begriff sein. Das ist einer der größten Zahlungsanbieter der Welt inzwischen.
Ja. Ja.
Du bist ganz normal in Berlin zur Schule gegangen? Bist du Berliner auch?
Nein, also geboren in Trier, aufgewachsen dann in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart. Dann auch eine Weile in den USA gelebt, dann auch mal in Düsseldorf gelebt und jetzt seit 23 Jahren in Berlin.
Okay, ja, da giltst du schon als eingebürgert hier.
Ja, ich fühle mich eigentlich auch so richtig berlinerisch.
Ja, das glaube ich. Das ist auch eine schöne Gegend ausgewählt hier in Berlin. Und du kommst aber originär nicht aus dem Bank- oder Fintech-Bereich, aus dem Finanzbereich. Du bist nicht Bankkauffrau oder irgendwas?
Nein.
Du hast ganz woanders gearbeitet, ne?
Ganz woanders. Also ich war, glaube ich, eher so als Jugendliche etwas so ein bisschen lost in, weiß nicht, so in irgendwas, was bin ich, wer will ich, was will ich sein, und habe dann erstmal angefangen zu studieren. Nach dem Abitur habe ich gleich angefangen Politik, Geschichte und nachher noch VWL zu studieren.
Mhm.
Habe das aber abgebrochen nach einem Auslandsaufenthalt oder während eines Auslandsaufenthaltes, wo ich jemanden kennengelernt habe, der mich mit Worten inspiriert hat, so nach dem Motto, was würdest du dann eigentlich jetzt tun, wenn du frei wärst und wirklich das tun würdest, was du wolltest. Dann habe ich gesagt, dann würde ich gerne im Ausland bleiben, erstmal reisen.
Mhm.
Und dann fragte mich, warum machst du es nicht? Und darüber habe ich sehr, sehr viel nachgedacht. Und dann habe ich das getan. Und dann war ich eine ganze Weile weg, bin dann zurückgekommen, musste ja irgendwie wieder Fuß fassen, musste mich erstmal exmatrikulieren, weil die Zeit auch abgelaufen war. In der
Studium
Uni.
Abgebrochen. Okay.
Studium abgebrochen, gejobbt, Ausbildung gemacht.
Mhm.
Als Reise, ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau.
Und dann hast du aber irgendwann, hast du ja, glaube ich, da warst du Reiseverkehrskauffrau, hast in dem Bereich auch gearbeitet und hast damals die 3 Jungs kennengelernt, Niederländer waren das, ne?
Ja.
Die heutigen Adyen-Gründer.
Genau.
Und die haben dich eigentlich so, die haben deinen Weg in die Finanzindustrie geebnet.
Genau, genau. Also die habe ich kennengelernt, vor allem Peter habe ich kennengelernt. Und Peter hat mir damals einen Job angeboten, den Vertrieb für diese Firma Bibit Global Payment Services zu machen.
Der Vorgänger, ne, von Adyen oder die erste Firma, die gegründet
haben. Die erste Firma, die die gemeinsam gegründet haben. Im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu dem, was Adyen heute ist. Ja, und ich fand den so ansprechend, also jetzt nicht nur äußerlich, sondern eben, nein, ich fand es einfach, es hat mich total inspiriert, weil das so, das war so cool. Das wirkte irgendwie so, ja, nach Aufbruch und so, was eine ganz neue Idee. Und ich fand das einfach sensationell und konnte mir eben auch vorstellen, aus der Reisebranche kommend, dass das Thema Zahlungsverkehr im Internet, dadurch, dass die Airlines quasi so auf dem Sprung waren, sich ins Internet zu begeben, um ihre Tickets dort zu verkaufen, dass das ein ganz, ganz großes Ding wird. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, das glaube ich, das wird mir Spaß machen. Und damals war Online-Payment so wie heute, ja, keine Ahnung, so ganz abgefahrene Sachen, von denen man so hört, wo die Leute wahrscheinlich denken, was ist denn das für ein Quatsch? Das haben damals ja viele zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich mache das mit dem Job und gehe in diese kleine Firma nach Holland und mache dann in Deutschland Vertrieb.
Reiseverkehrskauffrau heißt, man ist damals, kamen Leute in ein Reisebüro, haben die Reise dort gebucht, dann gab es vielleicht eine Rechnung, eine Anzahlung und so weiter. Und das war so die Zeit, von der du gerade sprichst, da kamen so die ganzen Billig-Airlines in Anführungszeichen auf den Markt, also Flüge Deutscher Mallorca 19 Euro und so weiter. Und die mussten ja auch irgendwie bezahlt werden. Und dein Guest war auch, also wenn es eine Revolution gibt, der Deutsche liebt Schnäppchen.
Ja.
Der Deutsche liebt eigentlich Reisen, ist sonst aber sehr verhalten.
Ja.
Und jetzt müssen wir mal gucken, wie helfen wir ihm eigentlich über die transaktionale Schwelle rüber.
Genau. Krass. Weil also im Jahr 2000 hat in Deutschland eigentlich fast niemand im Internet irgendwas bezahlt. Es gab noch E-Commerce, das Wort gab es noch nicht.
Ja.
Es gab natürlich Kreditkarten, aber auch die Kreditkartenpenetranz in Deutschland, die ist nach wie vor niedrig. Aber damals war sie sehr, sehr niedrig. Und ich glaube, aufgrund dessen haben sich wahrscheinlich auch, es ist bestimmt ein großer, ich sage jetzt mal, Schub passiert, dass sich mehr Leute eine Kreditkarte besorgt haben, weil sie sich eben genau diese Schnäppchen sichern wollten. Ja. Und genau, es war für mich also einfach eine Begegnung in meinem Leben, die dazu geführt hat, dass ich eine totale Veränderung in meinem Leben durchgeführt habe.
Und dann seid ihr wirklich auch von Airline zu Airline und habt quasi all diesen E-Commerce-Anbietern, die ja irgendwie Zahlungen entgegennehmen mussten, denen habt ihr das Bezahlsystem gebaut.
Total. Also wir haben das Bezahlsystem dafür gemacht. Wir waren angebunden an ein System, das hieß Open Skies Navitaire. Das war so dieser Backbone, um überhaupt Sitzplätze online zu verkaufen. Und die hatten halt in Europa erstmalig nur eine Anbindung an BBIT Global Payment Services. Das war also unfassbar, wenn man sich das so vorstellt. Und es poppte in jedem europäischen Land eine neue Airline hoch. Krass. Und Ruland Prinz und ich, Ruland ist heute der CCO von Adyen, also auch Teil des Vorstands, der hat damals auch den Vertrieb gemacht und wir beide als Kollegen sind durch ganz Europa gereist zum Teil und haben mit den Airlines Verträge gemacht. Es war schon sehr aufregend, weil es fühlte sich auch an wie so eine Goldgräberstimmung. Und das war es auch ein bisschen.
Ich war gar nicht im Geld auch gedruckt. Das war schon richtig
gut. Und man muss damals auch sagen, es waren also keine schlauen, ich sag jetzt mal, in der Preisfindung, was kostet eigentlich eine Transaktion? Ehrlich gesagt, also ich will jetzt nicht sagen gewürfelt, aber es war jetzt nicht irgendwie eine besondere Logik dahinter, wie wir Preise irgendwie damals
wenig
festgesetzt
Wettbewerb,
haben.
Kein Margendruck. Das heißt, ob ihr jetzt selber für die Transaktion 20 Cent bezahlt habt, die mit einem Euro abgerechnet habt, konnte keiner nachvollziehen.
Genau so war es.
Oh, Wahnsinn.
Es war eine verrückte Zeit und es hat unfassbaren Spaß gemacht. Also BBIT war eine, ich glaube, wäre BBIT so nicht gewesen in dieser Form, hätte ich auch gar nie die Idee gehabt, sowas nochmal haben zu wollen. Aber es war halt einfach so dieses, wir haben da was irgendwie gefühlt, wir waren sehr jung alle und das war so erfolgreich und wir haben dann so, als das ging auch Break-Even in 2004 und wir haben eine Party gefeiert und es war ganz verrückte Zeiten.
Also Break-Even heißt, innerhalb von kürzer Zeit auch Geld verdient und dann ging es auch immer weiter mit dem Geldverdienen und wurde so interessant und so profitabel, dass die Firma schlussendlich verkauft wurde.
Genau, an die Royal Bank of Scotland.
Royal Bank of Scotland. Also eine große Nummer.
Ja, eine sehr große Nummer. War auch, also ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber es war für die Zeit einer der größten Exits überhaupt. Und es war, also BBIT war das, ich sage jetzt mal, holländische Start-up überhaupt oder niederländische. Und wir waren damals auch eingeladen zu allen diesen ganz großen Veranstaltungen. Es gab so ein Magazin, das hieß Red Herring. Das gibt es heute schon lange nicht mehr. Aber es ist eigentlich so der Vorgänger von TechCrunch, würde ich mal sagen. Ja? Und Red Herring hat dann immer so die renommiertesten europäischen Startups eingeladen. Und ich durfte dann immer mit auf die Veranstaltung, die hießen ETRE, European Roundtable Technology. Ich habe es geliebt. Ja, da bin ich dann mit den Kollegen hin. Und da waren dann andere große, bekannte Startups, auch Leute wie damals so Napster. Und
Boah,
das waren schon verrückte Zeiten, ja.
So, und dann hast du auf einmal eine Bankvisitenkarte.
Genau.
Weise Verkehrskauffrau Miriam mit der Visitenkarte von der Royal Bank of Scotland.
Du glaubst gar nicht, so meine Eltern, die fanden das, glaube ich, immer ganz...
Endlich ist sie bei der Bank gelandet.
Endlich macht sie jetzt was Vernünftiges. Obwohl, die ja in der Reisebranche eigentlich ganz glücklich waren. Ich war dann am Schluss bei Hapag-Lloyd, das war ja auch ein guter Name. Aber nichtsdestotrotz war diese Bank natürlich, oh wow, du bist jetzt bei einer Bank und so. Ich sagte, ja, aber ich bin ja da nur, im Prinzip arbeite ich für so einen Teil, der eben so online bezahlen macht. Aber es war natürlich die Royal Bank of Scotland, ja.
So, dann habt ihr natürlich so ein typischer Exit, da hast du meist noch einen Earnout oder sowas. Man ist ja also auch noch 1, 2, 3 Jahre da, guckt sich das erstmal an. Aber wenn so Unternehmer in Konzernen, Unternehmerinnen in Konzernen, ist meistens nicht so ein hundertprozentiger Fit. Und dann hast du ja auch nochmal eine richtig gute Chance auf den Tisch bekommen, hast dich aber für Family First entschieden.
Genau, also es ist ja so, dass die Gründer damals, hier Peter und Arno und Joost und auch, haben auch meinen Kollegen Roland mitgenommen und so weiter, haben sich dann verabschiedet, das war dann 2006 und haben auch gefragt, ob ich nicht auch mitkommen will, aber das ging nicht. Also da war, ich habe eben gesagt, meine Tochter wird jetzt 21, da war die noch sehr, sehr klein.
Ja.
Und so gerade alles so sortiert, ich habe nie aufgehört zu arbeiten, muss ich sagen. Also ich habe auch nach der Schwangerschaft sofort eigentlich nach 6 oder 8 Wochen wieder angefangen zu arbeiten, aber habe dann eben alles so quasi, mein Leben war durchperfektioniert, ja, so irgendwie mit Tagesmutter, Au-pair etc.
Du warst auch fest verwurzelt mit Berlin. Damals.
Dann auch mit Berlin und ich hätte damals nicht weg können, also es wäre einfach nicht gegangen.
Sonst wärst du heute Teil von Edgen.
Ja.
Aber gut, es gab ja noch einen anderen Effekt, wenn quasi du nicht zu Edgen kannst, kannst du ja trotzdem selber gründen.
Genau, sonst wäre das wahrscheinlich auch alles nicht gekommen.
Genau.
Weil es hat mich dann doch in den Finger gejuckt, als es dann auch so im Rahmen, so kurz vor der Finanzkrise wurde das echt nicht mehr, es war kein angenehmes Arbeiten mehr innerhalb der RBS, also Royal Bank of Scotland, Worldpay, weil das hat mich angefangen zu demotivieren und ich bin schon jemand, ich brauche irgendwie in gewisser Weise das Abenteuer. Ja, es hört sich jetzt doof an, aber wenn dann alles so dahin plätschert und die Arbeit langweilig wird, das ist für mich eigentlich eine Katastrophe. Und so wurde das wirklich. Und es war dann auch so irgendwie nicht mehr so nachvollziehbar, welche Entscheidungen da wie getroffen sind. Ich bin dann da 2008 rausgegangen, habe gekündigt und bin erstmal noch, hatte eine Zwischenstation für ein Jahr bei einem belgischen Anbieter, der dann nachher auch gekauft worden ist. Und habe dann dort den Country Manager hier in Berlin gemacht und hatte hier mein Büro und war dann auch, dachte so, na, das ist ja wenigstens gut, jetzt habe ich mal wieder ein Büro und aber irgendwie hat mir der Job nicht so richtig Spaß gemacht. Aber dadurch kam dann auch die Idee zu RatePay. Die kam dann irgendwie, die hat sich dann in mir so manifestiert, dass ich gedacht habe, ich muss ein deutsches Bezahlsystem gründen, weil die Deutschen kaufen so gerne auf Rechnungen, aber es gibt keinen Anbieter, keinen Payment-Anbieter, der das irgendwie...
Das ist Wahnsinn, es gab wirklich keinen, der Kauf auf Rechnung angeboten hat.
Nein, weil Kauf auf Rechnung war halt nicht so wie jetzt eine Kreditkarte oder PayPal ein in sich geschlossenes System, sondern bestand aus verschiedensten Komponenten, also aus der Prüfung, also aus der Kreditprüfung, wenn du so willst, oder aus der, dann die ganze Abwicklung dahinter.
Genau, es ist ja ein richtiger Kredit, muss ja geprüft werden.
Ist ja genau, also ich muss ja, die Person muss ja, also beim Kauf auf Rechnung wird die Person geprüft, also die Bonitätsprüfung, dann natürlich die ganze, das ganze Handling dahinter, dann aber auch, du musst die Unternehmen prüfen, denen du Rechnungskauf anbietest, weil das war ja so, Rechnungskauf, du bist ja als Dienstleister bist du ja in Vorlauf gegangen, ja, du hast ja quasi garantiert, dass der Shop sein Geld bekommt, egal ob der Käufer zahlt oder nicht. Und auch wenn der Shop nicht solvent gewesen ist, dann habe ich natürlich ein Problem gehabt, wenn ich schon ausbezahlt hatte. Aber ich habe halt gedacht, theoretisch ist doch die Welt so, dass wenn man diese Einzelprozesse nimmt, die erforderlich sind, um einen Kauf auf Rechnung abzuwickeln, wenn man die zusammenstöpselt, dass man daraus ein digitales Produkt kreieren könnte. Und es hat ja auch geklappt.
Werbung.
Als Unternehmer oder Unternehmerin kommt irgendwann fast jeder an diesen Punkt. Man überlegt, wie es mit dem eigenen Unternehmen weitergeht, ob man frisches Kapital braucht, um schneller zu wachsen, oder es Zeit ist, einen starken Partner an Bord zu holen. Gegebenenfalls steht sogar ein Teil- oder Gesamtexit im Raum. Vielleicht irgendwann auch ein Börsengang. Genau an dieser Stelle entscheidet sich unglaublich viel, denn solche Prozesse sind komplex, emotional und oft einmalige Chancen. Und da macht es einen riesigen Unterschied, ob man sie alleine angeht oder mit jemandem an der Seite, der den Markt kennt, die richtigen Kontakte hat und den Prozess strukturiert durchführt. Und genau da kommt der Partner unserer heutigen Folge, Carlsquare, ins Spiel. Carlsquare ist eine partnergeführte M&A-Beratung, mittelständisch geprägt und trotzdem global aufgestellt. Sie haben schon zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, darunter auch viele unserer Mittelstars wie Oliver Winter, Sabrina Spielberger, Jörn Windler oder Mia Silvermann. Mit ihrem internationalen Netzwerk und tiefem Branchen-Know-how, insbesondere in den Bereichen Software, E-Commerce und Life Sciences, navigieren sie ihre Mandanten durch jeden Schritt. Von Kapitalbeschaffung über die Suche nach strategischen Partnern bis hin zu Exits oder IPOs. Und das Besondere? Ihr arbeitet bei Karl Square immer direkt mit einem Partner zusammen, unterstützt von einem extrem motivierten, bestens vernetzten Team, das wirklich Lust hat, euer Projekt erfolgreich zu machen. Wenn ihr also gerade überlegt, was der nächste große Schritt für euer Unternehmen sein könnte, dann sprecht mich gerne an. Ich stelle den Kontakt her oder ihr klickt einfach auf den Link in unseren Shownotes. Und ganz nebenbei, der Gründer von Karl Square, Mark Miller, war übrigens auch einer meiner ersten Gäste hier im Podcast, nämlich bereits in Folge 2. Wir kennen uns seit über 10 Jahren und genau deshalb freue ich mich besonders, Karl Square heute als Partner an meiner Seite zu haben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Warum heißt RatePay RatePay? War das deine Idee?
Nein. Also wir haben damals, wie gesagt, zu dritt also die Idee dann gehabt und wir haben es erstmal UbiPay genannt, also Ubi überall bezahlen.
Ja.
Und weil wir noch nicht so richtig wussten, es war einfach so ein Arbeitstitel, ja. Und hatten dann auch versucht, mit diversen Risikokapitalgebern zu sprechen. Die fanden das überhaupt nicht interessant. Und die fanden uns, glaube ich, auch nicht interessant, so als weder McKinsey noch WHU noch irgendwo Track Record oder aus dem Samba-Umfeld kommt. Ja.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja die Zeit, wo alle total scharf drauf waren. Wir wollen WHU, wir wollen Samba und da geben wir gerne unser Geld. Wo ist der Doktor, der Professor?
Genau.
Dann kamt ihr da als wilde Truppe.
Als wilde Truppe quasi. So, was ist denn das online? Kommen aus dem Payment. Ja, Payment hatte keinen Stellenwert zu der Zeit. Es fand niemand interessant. Ja. Also deshalb glaube ich einfach, waren wir also überhaupt nicht auf dem Radar und man fand uns echt sowas von unsexy und unspannend.
Aber du kanntest ja ein paar Leute in Berlin, hast du dich ja auch mit deinen Freunden,
genau,
ne, der Mindfulness hast gesagt, hat euch ja auch geholfen.
Weißt du, ich war ja schon immer Netzwerker, also ich meine, ich bin ja durchaus im Vertrieb, ich habe ja davor Vertrieb gemacht im E-Commerce und kannte schon viele Leute so aus der Internetbranche in Berlin und habe unter anderem dann mit dem Oliver Beste, der ist der Gründer von MyToys und der ist ein Ex-Mackie, ja? Der hat damals auch sowas gehabt, wo er quasi Startups so ein bisschen geholfen hat gegen ein bisschen Equity. Und der hat uns dann auch geholfen, eine gute Präsi zu bauen, eine gute, ich sag jetzt mal, einen Businessplan zu bauen, weil wir wussten ja gar nicht, was sowas ist. Ja? So nach dem Motto, wir müssen den Pitch auch professionalisieren. Der hat uns auch auf die Idee gebracht, dass wir bei Otto pitchen. Und weil alles andere...
Otto, dem Versandhändler.
Dem Versandhändler.
Der Otto damals natürlich viele, viele Bestellungen schon hatte.
Genau.
Und dieses Kauf auf Rechnungsthema, glaube ich, gewohnt war. Ne?
Also Otto war zu der Zeit, 2009, der größte Onlinehändler Deutschlands. Also... Das war wirklich, also Otto war der Platzhirsch. Und zu der Zeit wurden eben auch, bei Otto selber wurden deutlich über 90% mit Rechnungs- und Ratenkauf bezahlt.
Das ist totaler Wahnsinn, hätte ich nie gedacht.
Ja, das ist so. Und das ist, also ich glaube, heute ist es wahrscheinlich nicht mehr 90%, aber auch bei Otto ist das nach wie vor sicherlich sehr, sehr große Anzahlen an Rechnungskauf. Mhm. Also ist eine sehr große Anzahl. Genau, und wir haben das gepitcht und die fanden das hochinteressant, weil wir, glaube ich, mehrere Sachen bedient haben. Zum einen wussten die, wie relevant Rechnungskauf ist. Und zum zweiten hatte Otto auch ein Inkasso-Unternehmen in seinem Portfolio, für die das ja auch interessant ist, weil wir brauchten ja auch ein Inkasso-Unternehmen, wenn Zahlungen ausfallen.
War für beide Seiten eigentlich schon Win-Win, ne?
Genau, und so kam dann eben der Einstieg von Otto und so konnte es dann weitergehen mit UbiPay und dann der Name, weil du fragtest eben nach dem Namen. Damals gab es wohl auch Gespräche mit besagten Brüdern, mal in der Zeit vorher. Deshalb fanden die auch, glaube ich, das Thema interessant. Aber ursprünglich eigentlich nur als Ratenzahlung online. Und deshalb gab es den Arbeitstitel und auch eine gesicherte Website, die hieß ratepay.com.
Ratepay.
Und wir haben uns halt immer in RatePay ausgesprochen, weil ich glaube, RatePay ist dann eigentlich ein bisschen mehr als Rate, weil letztendlich ist es ja auch, Rechnungskauf ist ja auch wie so ein Rating, ja.
Ja.
Deshalb passte das dann auch eigentlich so ganz gut eigentlich auch. Klar.
Ihr habt es passend gemacht.
Wir haben es passend gemacht, genau. Aber wir wollten eigentlich Rechnungskauf und haben dann Rate dazu genommen. Und das war auch sicherlich das Beste, weil die Rechnung ist das deutlich stärkere als der Ratenkauf. Weil wir waren die allerersten im Markt, die quasi Rechnungskauf online digital gemacht haben.
Das muss man sich vielleicht mal vorstellen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt damals ungefähr mit Brillen.de gestartet. Mhm. Ja, also wirklich so Brillen online verkaufen. Und es war wirklich so, dass die Leute noch Angst davor hatten, im Internet etwas zu kaufen.
Ja.
Und dieses Kauf auf Rechnung war für uns damals Die Verkäufe haben sich verdreifacht und Kauf auf Rechnung hat auf einmal 75% der Zahlungsart bei uns abgebildet. Also es war Wahnsinn, wie viel von dem Misstrauen gegenüber dem Internet du damit abbauen konntest. Also eigentlich habt ihr ein Produkt geschaffen, was auch das Internet viel, viel schneller hat groß werden lassen.
Total, ihr wart ja auch Kunde von uns.
Ja, genau.
ja, es war schon wirklich ein tolles Produkt. Natürlich waren es auch echt harte Zeiten, weil man muss sich überlegen, wir sind gestartet in einem Jahr der Finanzkrise. Ja. Also es war natürlich auch ein Umfeld, wo das Thema also nicht unbedingt auf offene Ohren kam. Also, aber ich war hundertprozentig überzeugt, dass das funktionieren wird. Weil ich habe immer gesagt, okay, know your customer. Ich kenne diese E-Commerce-Kunden in Deutschland, ja. Und ich weiß, wenn wir den Rechnungskauf anbieten, dann wollen die das, ja. Dann ist das etwas, was die brauchen. Und das ist nicht etwas, was man sich irgendwie, weißt du, mit Prognosen irgendwie erarbeitet hat, diese Geschäftsidee, sondern ich spürte das, ja. Mhm. Und ich habe auch im Vorfeld, bevor wir gesagt haben, wir machen das, habe ich mit vielen meiner Kunden gesprochen, habe immer gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr sowas habt. Und lustigerweise, wenn du heute bei Eurowings bist und da ist Rechnung, die Eurowings war unser größter Kunde. Die sind 2000, wir haben die, glaube ich, 12 schon gewonnen als Kunde für Rechnungskauf. Und sie waren auch unser Leuchtturm. Mhm. Und ich kannte die ja schon von davor. Mhm. Ich kannte die ja schon von den Anfängen ihres Bezahlen. Für die war ich immer Miss Bibbit, haben die mich immer genannt. Es war schon auch mega, dass das geklappt hat, dass wir die in einem sehr, sehr frühen Stadium von RatePay als Kunden gewonnen haben, eben auch extern aus der Otto-Welt hinaus. Also wie gesagt, Otto hat zwar investiert, aber Otto hat uns, glaube ich, anfangs nicht vertraut, ob die uns in ihre Welt hineinlassen.
Ja.
Aber damals die Zusammenarbeit dann mit Eurowings oder damals noch Germanwings war wie so ein Ritterschlag, dass die sich entschieden haben, mit uns kleiner Butze, ja, die wir dann damals noch waren, zusammenzuarbeiten.
Und es war ja wirklich so, also Kauf auf Rechnung zog denn jeden Tag ein bisschen mehr in diese Latte an Zahlungsanbietern ein, auf der Checkout-Seite eines Online-Shops. Das heißt, auf einmal wart ihr wirklich höher als PayPal auch teilweise gerankt, weil man ja einfach gesehen hat, dass die Kunden das wollen. Also ihr wart dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit wart ihr unglaublich groß und habt natürlich damit auch wirklich viele Transaktionen und große Summen abgewickelt.
Wir waren ja auch bei vielen unserer Kunden wirklich die Top-Zahlungsart. Das heißt also, Wahnsinn. Wir wussten eigentlich genau, wie es dem Unternehmen geht. Ja, weil wir haben ja viel mehr sehen können als jedes Kreditkartenunternehmen. War schon interessant. Also wir hatten natürlich harten Wettbewerb. Es waren schon harte Zeiten. Also weil, muss man sich vorstellen, irgendwie ein Jahr später oder so kam Klarna nach Deutschland, BillPay über Rocket, aber hieß auch immer, Rocket Internet hat jetzt auch einen Wettbewerb. Bewerber, die euch kaputt machen. Ja? Mhm. Weißt du, da gab es irgendwie bei deutschen Startups irgendwie so einen Artikel, jetzt kommen hier die Rechnungskaufanbieter und wir auf einem Bild dann irgendwie zusammen mit Rocket Internet und dann hier so diese Klarna, die damals schon ein sehr großes Investor und wir so klein. So ich, oh Gott, wie wollen wir das denn schaffen? Das heißt, wir müssen bleiben. Wir dürfen nicht versuchen, wie die zu werden. Wir können das ja gar nicht, wenn wir gar nicht so viel Geld zur Verfügung haben.
Ihr hattet einen Bruchteil des Investments. Die haben Faktor 10, 20, 50 mehr Geld als ihr bekommen, ne?
Genau.
Ihr wart aber schnell profitabel.
Wir waren schnell profitabel. Wir haben halt natürlich, jetzt musste man sagen, wir haben halt einen Strategen gehabt als Investor. Wir waren echt super sparsam. Wir haben alles selber, also wir haben auch, ich habe ja den Vertrieb, ich meine, ich habe die alle quasi abgegrast, alle meine Kontakte. Ja, ich hatte natürlich auch ein gutes Standing schon im Vertrieb. Ja. Dadurch kannte ich einige Kunden. So haben wir auch die ersten Kunden gewonnen. Wir hatten gebrauchte Büromöbel. Wir haben in so einer ehemaligen Wohnung ein Büro gehabt. Das war so nicht schickes, fancy Berliner Startup, sondern ich glaube, wir waren immer so das Gegenteil. Es war aber auch, und im Endeffekt war es aber auch so, es hat uns halt geholfen, wahnsinnig schnell auch irgendwie dadurch Geld zu verdienen und dann viel Geld zu verdienen.
Wollte ich gerade sagen, jetzt musst du es unbedingt nochmal erwähnen. Also alle, die jetzt zuhören, gebrauchte Büromöbel und Sparsamkeit führt zu einem Top-Artikel im Handelsblatt.
Nee, ich glaube, man kann das nicht immer so sagen, aber natürlich war es, ich glaube, wir waren lange Zeit das einzige Fintech in Deutschland, was Geld verdient hat. Ab 2015 hieß die Branche ja Fintech. Und 2017 gab es im Handelsblatt eine Seite, die sagte, RatePay fährt Rekordgewinn ein und der war damals über 300 Millionen. Also es war schon, also eben da, also
wow.
Ja, es war schon irgendwie ziemlich cool.
Wahnsinn.
Also das waren schon krasse Zeiten und irgendwie dann auch, es macht einen auch sehr stolz, wenn du Klar. dann auch mal feststellst, hey, das ist aus einer Idee im Kopf so bei mir im Wohnzimmer entstanden, ja, so, und dann die beiden von Avato überredet, das zu machen und
beim Konzern losgeeist. Ja.
Und daraus ist dann wirklich sowas entstanden, das war schon verrückt. Ja, und dann kamen natürlich viele Investoren auf uns zu, beziehungsweise wir mussten, wir gehörten ja dann schon zur Otto-Gruppe. Mhm. Ja, und es wurde dann letztendlich, wurde es Private Equity 2017, Ach, Ende krass. 2017 okay. ist es an verkauft worden, RatePay an Advent International Bank Capital.
Advent, die auch eBay Kleinanzeigen gekauft haben unter anderem, mhm. sehr erfolgreich, mhm. sehr groß, mhm. sehr, sehr groß.
Also die haben damals, die wollten einen europäischen Payment Champion bauen, ja, und mhm. haben damals mehrere Unternehmen gekauft. Die haben angefangen, auch die Concardis zu kaufen, ja. Kreditkartenunternehmen ja. aus Deutschland. Dann haben sie Netz in Schweden, in Skandinavien gekauft. Dann haben sie Simple Pay, also sie haben ganz viele unterschiedliche Unternehmen zusammengekauft.
Aber das war scheinbar nicht deine Strategie, weil du wusstest ja dann langsam.
Ja, also ich fand es dann ehrlich gesagt so mit PE, also man lernt sehr viel,
ja.
auch viel über Finanzmathematik und Finanzkosmetik. Also es sind wahnsinnig sehr viele sehr schlaue Leute.
Ja.
Das muss man echt sagen. Ich habe selten so viele schlaue Menschen das kennengelernt. Stimmt. Also wahnsinnig.
Ja.
Unglaublich schlaue Köpfe. Aber mich persönlich als Gründerin oder so, ich war immer so ein bisschen der kreative Kopf im Unternehmen. Mich hat das nicht mehr glücklich gemacht, weil ich bin auch nicht so, ich bin weder ein PowerPoint-Typ, noch mache ich die ganze Zeit gerne Strategie, sondern ich probiere gerne Sachen aus und mache das gerne und springe auch mal ins kalte Wasser und wenn es nicht funktioniert, dann versuche ich zurückzuschwimmen. Mhm. Aber das funktioniert nicht so in der Zusammen, so arbeitet PE nicht. Ist auch okay, es ist auch ein anderes Geschäftsmodell. Ja?
Ja.
Es ist einfach nicht wie Startup und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass ich gerne nochmal was Neues machen wollte. Und das Neue, die Idee ist eigentlich auch schon im Alten entstanden. Ist ja auch gar nicht so, ist mhm. auch nicht irgendwie auf dem irgendwie Reißbrett entstanden, was würde denn sich denn gut eignen, sondern es ist ähnlich wie früher, als ich dann gedacht habe, die wollen alle gerne mit Rechnungen bezahlen, aber es gibt nichts. Und so hatte ich dann durch RatePay natürlich Kontakte zu Unmengen von kleinen Online-Händlern
ja.
über Plattformen. Wir haben damals Plattformen bedient wie eBay, wie Otto Marktplatz, wie About You. Also wir haben sehr viele Marktplätze auch bedient. Und überall kam also immer wieder dieses Thema, könnt ihr uns nicht irgendwie Liquidität früher bereitstellen? Weil die haben viele kleine Online-Händler haben ständig Gaps gehabt in
ja.
der Liquiditätsbeschaffung. Also irgendwie, wann bekommen die von den Marktplätzen das Geld? Wann müssen sie ihre Waren finanzieren? Wann sind die Verkaufszeiten genau. der Waren?
Zahlungsziele der Großen, ja.
Und dann ist oft so in solchen, da gibt es dann so Zwischenräume, die manchmal einfach mit Liquidität gebridged werden müssen. Und
also wir kommen quasi weg vom Endkunden mhm, hin auf einmal zum Online-Shop,
genau.
zu den Mittelständlern,
genau.
die einen Liquiditätsgap haben.
Genau.
Und das kann man ja lösen.
Genau, weil die hatten wir ja bei RatePay quasi so indirekt als Kunden. Ja?
Indirekt, genau.
Und da wir immer wieder die Anfrage bekommen haben, denkst du eigentlich, warum, das müssen doch Banken machen. Sowas ist doch eigentlich ein Geschäft der Banken.
Ja.
Ja, und dann guckst du aber rein, denkst, okay, wenn du bei einer Bank einen Kredit willst als kleines Unternehmen, du musst mindestens 2 Jahre alt sein. Das ist schon mal so die Grundvoraussetzung. Und dann musst du relativ viel Papier beibringen. Und du musst vor allem Umsätze der letzten Jahre bringen, was natürlich sehr schwierig ist, wenn du noch ein junges Unternehmen bist. Dann ist sehr schwer, ich sag mal, wenn du versuchst, die Vergangenheit zu interpretieren und anhand der Vergangenheit versuchst rauszufinden, wie erfolgreich ist das Unternehmen im Jetzt und vielleicht in der Zukunft. Das lässt sich meiner Meinung nach nicht mehr in diesen alten Mustern, so nee. Kann man nicht mehr.
Ja, und die Unternehmen, dann ist die Steuererklärung zu spät oder irgendwas. Also kommst du ja dann,
genau.
irgendwie hast du gefühlt immer irgendwas zu wenig mhm. für die Bank.
Genau. Und wir kamen ja so aus diesem E-Commerce-Denken, wo es viele Daten gibt. Und natürlich, was ich dir eben gesagt habe, bei RatePay haben wir sehr viel über ein Unternehmen mhm. sehen können, wie erfolgreich dieses Unternehmen wohl ist, also als Zahlungsanbieter.
Klar.
Und wir haben uns auch überlegt, naja, wenn wir jetzt eine Lösung schaffen, zum Beispiel für andere Zahlanbieter, die dann eben auch immer gucken können, sie können ihren Kunden besser helfen und wir bekommen aus den Zahlungsanbietern heraus Informationen mhm. und können so die Gesundheit eines Unternehmens ganz anders einschätzen und natürlich einfach Datenquellen anzapfen. So war der Ursprungsgedanke. Das hat dann auch anfangs ganz gut funktioniert. Also wie gesagt, zuerst, wie gesagt, die Idee bei RatePay selber entstanden. Dann konnte ich die aber nicht umsetzen wegen PE.
Mhm.
Und dann eben die Entscheidung gefällt, ich möchte es nochmal gründen. zusammen auch, weil ich auch den Jens Röhrborn, meinen Mitgründer, den traf ich 2019 auf der Money 2020 in Las Vegas. Und da haben wir auch so ein bisschen darüber sinniert, was braucht der Markt eigentlich gerade. Und habe ich ihm erzählt, so, bei uns ist immer so ein Thema mit Liquiditätsbeschaffung und so. Mache ich mir gerade über Gedanken, ob wir bei RatePay nicht sowas bauen sollten. Aber meine Eigentümer sind davon nicht begeistert, was Neues zu machen. Und er meinte, Mensch, er prüft gerade für ein Zahlungsverkehrsunternehmen sowas, Merchant Cash Advance Produkt. Sag ich, naja, es ist ja eigentlich genau das gleiche Merchant Cash Advance. Ja? Ist ja auch irgendwie, gibt es denen irgendwie Geld früher, damit die irgendwie Liquiditätsengpässe bridgen können. Und also, dann kamen wir beide so ins Sprechen. Und dann saßen wir in Las Vegas. Das war so ein komischer Tag. Also in Las Vegas war es normalerweise immer heiß im November, aber an dem Tag war es kalt. Und dann kam plötzlich die Sonne und wir hörten das. Und dann sind wir rausgegangen, saßen da im Café. Und Jens und ich saßen wirklich dann bestimmt 4 Stunden da. Und dann hat er, und es fing eigentlich alles so an. Wie war das eigentlich damals bei RatePay? Was waren eigentlich für dich so, was ist denn damals Mist gelaufen? Was war schlecht? Dann habe ich gesagt, du ganz ehrlich, weil wir hatten einfach keinen Anwalt im Team. Und ich würde nie wieder gründen ohne Anwalt, ja. Vor allem nicht in diesem Bereich, also nicht in dem Bereich Fintech wegen der Regulatorik und auch nicht in dem Bereich, also wenn man mit VC-Geldern arbeitet, mit Beteiligungsverträgen, wenn man selber sich damit nicht so auskennt. Genau. Und jetzt, wir hatten so ein gutes Gespräch. Also ich kannte ihn durchaus als Anwalt. Der war auch schon auf der anderen Seite meiner Kunden, wo also nicht unsere Seite vertrat. Da dachte ich, das ist ja echt ein harter Hund hier.
Das ist definitiv so.
Aber genauso jemanden brauche ich ja. Also ich meine letztendlich, wenn wir eben ein Unternehmen bauen wollen, wo ich mir echt sicher sein will, brauche ich jemanden, der das Thema wirklich sich auskennt, wo man nicht Angst haben muss, dass da irgendwas passiert. Weil, wie gesagt, bei RatePay haben wir auch mal einen ganz bösen Brief von der BaFin bekommen 2013. Sowas wollte ich nicht, dass sich sowas wiederholt. Ja,
BaFin, Bundesanstalt für Finanzaufsicht, ne?
Genau.
Also die oberste Behörde, die hier kontrolliert, was passiert mit Geld.
Genau, weil das ist oft so in vielen jüngeren Startups, dann ist die BaFin, hat das noch nicht so auf dem Radar. Dann läuft es so und 2013 bei RatePay, wie gesagt, wir wurden dann größer, hatten Eurowings als Kunde und auf einmal kamen wir da auf den Schirm und wir bekamen Post, so von wegen, das, was ihr macht, das ist nicht erlaubt.
Ja.
Und jetzt habt ihr ein paar Möglichkeiten, also entweder Laden zusperren, Lizenz beantragen, ja, oder aber ihr geht in den Knast so ungefähr.
Ich kann sagen, wenn die BaFin dann kommt, nachdem man ein paar Jahre gearbeitet hat und sie darauf aufmerksam werden, dann sind sie recht drastisch und da ist auch nicht viel mit verhandeln.
Nein, da ist gar nichts mit verhandeln. Und deshalb ist es auch extrem wichtig zu verstehen, wo sind denn die roten Linien?
Ja.
Was darf man und was darf man nicht? Und das ist ein wahnsinnig schwieriger, schmaler Grat in einem Fintech, weil natürlich, du willst Technologie nutzen, du möchtest schneller sein, du möchtest Sachen nutzen, aber du musst eben in den Schranken bleiben.
Wir sind ja in hochregulierten Märkten. Also genau. Fintech, ne, Finanz-Tech-Unternehmen heißt ja, dass ihr im Endeffekt etablierte Prozesse nehmt, sie besser macht oder wie auch immer. Aber Banken müssen ja nach ganz harten Regeln spielen. Und da kann sich so ein Fintech natürlich nicht einfach darüber hinwegsetzen, sondern die Regeln sind schon Pi mal Daumen für alle gleich.
Und dann hast du auch keine Chance, wenn du da nicht in den Regeln bleibst. Also, ja?
Ihr habt zusammen Banksvergen gegründet final. Habt auch 2020 war das, glaube ich. Das war eine recht gute Zeit auch, um Finanzierung einzusammeln.
Also ich hatte dann noch so ein Jahr, wo ich so ein bisschen im Parallelbetrieb war noch. Und wir haben dann 2020 das erste Geld eingesammelt, September, und haben ab da so eine Seed-Finanzierungsrunde aufgemacht und haben dann zwischen September und Januar haben wir insgesamt 14 Millionen Seed eingesammelt. Und wir hatten ja eigentlich noch gar nichts irgendwie. Das war ja im Prinzip...
Du hattest deinen sehr guten Ruf, der Jens auch seinen sehr guten Ruf als Anwalt.
Genau, das hat uns sehr geholfen.
Aber 14 Millionen war ordentlich dafür, dass man nichts hatte. Das ist immer noch unglaublich viel
Geld. Also wir hätten sogar deutlich mehr bekommen können. Okay. Also hätten wir es drauf angelegt, glaube ich, hätten wir zu der Zeit das Doppelte haben können. Das ist echt krass. Aber das war natürlich auch, aber das wollten wir nicht, weil wir wollten ja auch nicht so viel Anteile abgeben.
Wollte ich gerade sagen.
Ja?
Ihr seid ja bis heute die Hauptanteilseigner.
Ja. Also Jens und ich gemeinsam, ja.
Super.
Super. Das ist schon gut.
Ja. Das ist sehr gut, ja.
Das ist schon gut und das ist natürlich auch sehr, sehr von Vorteil behaftet. Aber ja, und dann haben wir entschieden, das zu machen. Natürlich, wenn du dann so viel Geld hast, legst du erstmal schneller los. Dann waren nicht mehr so wie die RatePay-Zeiten hier.
Gebrauchte Möbel,
sondern schönes Büro, schneller Mitarbeiterwachstum und. das war auch, es war ja auch erwartet. Es war in der Zeit, wurde auch von dir erwartet, dass man schnell wächst und auch so ein Top-Level-Growth macht. Ja, also dann ging es auch nicht darum, wie profitabel könntest du sein, mhm, oder geht es in Richtung Profitabilität, sondern nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das haben wir dann auch gemacht, haben auch sind dann mit einigen Plattformen gestartet. Das lief auch wirklich gut, aber es kam natürlich auch viel Schrott rein, muss man sagen. Ja, so eine Essensplattform. Wenn du dann natürlich alle anschreibst für eine Werbung, für einen Kredit, dann bekommst du sehr viele Anfragen von eigentlich Kreditnehmern, die nicht unbedingt die besten sind.
Also ja, euer Kunde ist am Ende des Tages, der kann der kleine Imbiss sein in der Theorie, ja, aber kann auch der ganz klassische Mittelstand sein, der, ja, Läden, Filialen betreibt, Friseurketten, ja, was auch immer. Es geht um Ausgleich, kurzfristige Schließen von Finanzlöchern, die, mhm, eben entstehen aus Kunde zahlt zu spät oder ich habe eine besondere Opportunität, brauche jetzt kurzfristig Geld im Bereich, ja, 1 bis 6 Monate,
ja,
und ich brauche es vor allem unkompliziert. Genau. Das war euer Thema.
Sehr, sehr gut wiedergegeben. Also inzwischen sind es weniger die ganz kleinen. Also es, mhm, war so am Anfang so ein bisschen so auch als Experiment, aber natürlich auch als Learning. Heute würde ich sagen, ist es eigentlich eine klassische Mittelstand, ja, das sind kleinere, mhm, Unternehmen, es sind kleine Unternehmen, die aber schon ein bisschen Track Record haben, die sich gut entwickeln, und also wir sind auch keine, ich sage jetzt mal, kein Kredithai, der jetzt hier quasi das Letzte nochmal rausholt oder sowas. Oder wir sind nicht der letzte Strohhalm für viele.
Ihr wollt keine Risikounternehmen.
Nein.
Ihr wollt gesunde, nachhaltig, genau, arbeitende Unternehmen.
Genau.
Denen könnt ihr helfen, und soweit ich das verstanden habe, ihr nehmt diese Kredite auf die eigene Kappe.
Ja, also es ist so, wir sind ja selber, wir sind nicht Bank. Ja.
Ja.
Wir vermitteln diese Kredite an eine Bank, aber wir bekommen ganz viel wieder zurück. Also so ist es ganz einfach erklärt, also von den von denen, die ausfallen. Das heißt, also deshalb haben wir auch Skin in the Game, ja, wie, ja, man so schön sagt. Deshalb, wir machen die Risikoprüfung und bewerten und sagen Ja oder Nein zu einem Kredit, aber haben natürlich von der Bank nachher auch, die sagt, also wenn ihr das hier schlecht macht,
ja,
dann kriegt ihr aber auch hier die ganzen Blöden wieder zurück.
Ja, ja, erzähl mal von eurem Ansatz, den fand ich total spannend. Ihr könnt ja innerhalb von 48 Stunden, mhm, zwischen 0 und 250.000 Euro zur Verfügung stellen. Das sind die Summen,
genau,
im ersten Schritt,
genau,
was ihr jetzt so den ganzen Tag schon macht.
Ja.
Was muss der Kunde dafür leisten? Was muss der euch, mhm, zeigen, der Unternehmer?
Also bis 100.000, ja, eigentlich gar nichts. Also nicht jetzt irgendwie in Form von irgendwelchen Uploads oder
Jahresabschlüsse
sowas,
und so.
Sondern, mhm, was wir machen, wir nutzen eben Daten, zum einen, wenn aus unseren Plattformen heraus, mit denen wir arbeiten, wenn wir von den Plattformen Daten zur Verfügung gestellt bekommen.
Erzähl mal von den Plattformen. Das sind, also auf welchen Plattformen seid ihr aktiv, damit diese Kunden bei euch landen?
Plattformen sind zum Beispiel Konto, Tide, Vivid, das sind Neobanken im Unternehmensbereich, Lexware.
Und die zeigen im Endeffekt ihren Kunden an, hey, wenn ihr eine Wachstumsfinanzierung oder eine Finanzlücke habt, dann könnt, genau, ihr euch hier an Banksware wenden.
Genau.
Dann kommen die Kunden zu euch, sagen, ich brauche, genau, 80.000 Euro.
Genau.
Und dann guckt ihr euch das deutsche Bankkonto, das Kontokonto an. Also, mhm, anhand von den Transaktionen der letzten Monate prüft ihr, mhm, ob das Unternehmen wirklich ein Unternehmen ist, einen Geschäftszweck hat und wie gut es läuft.
Genau.
Ihr guckt euch Sachen an.
Genau. Das ist so, so funktioniert das. Das ist
also eine eigene Logik.
Es ist eine, ja, wir haben auch eine eigene Logik darauf entwickelt. Also auch auf diesem, Open Banking ist etwas, das ist seit einigen Jahren, mhm, gibt es das schon. Man braucht die Genehmigung des Kreditnehmers, natürlich auf das Konto zuzugreifen. Klar. Da die Leute aber einen Kredit haben wollen, geben sie uns das ja auch. Ja? Und dann gucken wir auf das Konto. Wir nutzen dazu Tink, das ist ein renommierter Anbieter, gehört inzwischen zur Visa, und machen aber unsere eigene Logik darauf, auf was wir gucken.
Das
kann ich jetzt natürlich nicht genau erklären.
Genau,
aber
Beispiel. Spiele wären, es gibt einen Umsatz, wie viel von dem Gesamtumsatz sind Löhne? Ist Miete, sind die Stromkosten,
genau,
die Putzfrau? Ihr guckt, ob das Unternehmen im Durchschnitt gesund ist.
Genau.
Okay.
Also es lässt sich aus dem Konto sehr gut ableiten.
Ja, ist, ja, cool.
Es,
ja,
lässt sich sehr gut ableiten, ob das Durchschnitt gesund ist. Und ab 100.000 Euro Kreditsumme nehmen, wollen wir noch ein paar weitere.
Wenn es ein bisschen mehr sein muss.
Genau. Und dann haben wir jetzt auch noch ein neues Produkt. Das ist im Prinzip ab 250.000 bis zu 5 Millionen.
Boah.
Machen wir ein Produkt, das nennt sich die HVB-Flex-Finanzierung. HVB ist die Hypovereinsbank.
Genau, lass mich kurz raten, wer steht dahinter?
Ja, genau. Und die HVB-Flex-Finanzierung ist im Prinzip vorne die UX von uns.
Ja.
Also UX heißt eine ganz schöne, ganz line Antragsstrecke. Eben auch, welche Daten gibt man erstmal ein. Und dann übergeben wir quasi das einen vorgeprüften Kreditantrag an die HVB und die verpflichtet sich auch innerhalb wirklich sehr, sehr kurzer Zeit, ein paar Tagen, auch zu einer definitiven Kreditentscheidung, sodass selbst so ein klassischer Bankkredit innerhalb von sehr kurzester Zeit vergeben werden kann. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen Kreditgeber sein oder Finanzierer für Unternehmen, die in der Wachstumsphase sind, die wir weiterfinanzieren. Und wenn die aus S zu M werden und vielleicht mal zu L werden, dann haben die eher die Bedürfnisse, dass sie mit einer Bank arbeiten. Also weil natürlich die Konditionen vielleicht auch anders sind. Ja?
Da muss man mal nur mal Fragen stellen. Am Ende des Tages, die Bank lagert das Risiko etwas auf euch aus und sagt, wenn ihr einen schnellen Prozess haben wollt und einen Bank und einen Prozess ohne Jahresabschlüsse und Co., dann prüft gefälligst selber genau so gut, dass der euch nicht umkippt. Weil wenn so ein Kunde umkippt, haftet ihr mit und zahlt auch dafür, wenn er nicht bezahlen kann.
Ganz genau, ja.
Okay, das ist aber schon mal ziemlich krass. Und so ermöglicht ihr es aber einfach auch dem Mittelständler, du hast ein schönes Beispiel im Vorgespräch gehabt, der IT-Mops. Ich konnte mir das merken, weil ich ja selber Hundebesitzer bin. Also der IT-Mops oder der IT-Mops, das ist ein Unternehmer hier in Berlin. Ich habe mir auch das Video angeguckt.
Ja.
Und im Endeffekt ist es jemand, der refurbished Handy-Produkte, viele Apple-Produkte handelt.
Genau.
Und wenn es zu so jemandem, der ein kleines Geschäft hat und ganz normale Umsätze schiebt, auf einmal ein Unternehmenskunde kommt, wie er es in dem Video erklärt, und sagt, ich brauche 300 iPads, dann hat er nicht das Problem, dass er nicht an die 300 iPads rankommt. Der hat das Problem, dass er die 150.000 Euro nicht hat, um den Deal abzuwickeln.
Genau.
Dann kommt ihr ins Spiel.
Genau, dann kommen wir ins Spiel. Und es lohnt sich wirklich, dieses Video anzugucken, weil er spricht da sehr schön darüber. Er hätte es mit einer Bank nicht geschafft, mit einer normalen Bank. Er hätte das einfach nicht geschafft, diesen Umsatz zu machen. Und wir haben ihm quasi so einen ganz anderen Umsatzwachstum ermöglicht, weil wir ihm eben in schneller Zeit eben diese Liquidität bereitstellen konnten und er so diesen Auftrag annehmen konnte und ihn abwickeln konnte.
Sonst hätte es nicht geklappt. Er ist dank euch, hat er den Umsatz verdoppelt in diesem Jahr.
Ja, und das ist doch wirklich, das ist wunderschön, das zu hören, und das haben wir eben nicht gesagt, dass er es sagen muss.
Ja, genau, es klang auch sehr freiwillig, ich habe jetzt keine Pistole am Kopf erkannt.
Ja.
Okay, dann ist es aber so, ihr nehmt für dieses Darlehen, also es gibt ja verschiedene Anbieter. Erstmal, wie teuer ist dieses Darlehen, in Anführungszeichen? Wie hoch sind die Zinsen ungefähr in so einem Bereich? Das sind ja nicht Mikro-Lendings, die sind ja größer, aber es sind kurze Zeiträume.
Genau, also die sind etwas unter dem Preis von Factoring. Ja.
Okay.
Also es ist so, natürlich sind die höher als klassische Bankzinsen,
ja, klar.
Aber es ist ein risikobasiertes Pricing, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, es ist immer so, aber so zwischen 1 und 1,8% im Monat ist
im Monat, so wollte ich gerade sagen.
Das meiste sind so kurzlaufende Darlehen, also es sind sehr kurzlaufende Kredite, die man auch jederzeit zurückzahlen kann. Also man hat da irgendwie eine große Flexibilität drin und eine große Transparenz. Also es gibt auch keine versteckten Kosten oder sowas. Ja.
Da muss man auch wissen, so ein Prüfprozess kostet. Also
je
kürzer die Laufzeit ist von Darlehen, desto unglücklicher ist es eigentlich für die Bank, weil die Kosten, die entstehen, die müssen ja irgendwie auch gegenfinanziert werden, spiegeln sich auch immer in der Rate wieder.
Mhm.
Und das zweite Thema, was ich gelernt habe, ist, ihr habt ja auch Wettbewerber natürlich in so einem Bereich. Das gibt es ja auch für Privatpersonen. Da ist es ja teilweise so, dass 20%, 30%, 40% Jahreszinsen fällig werden. Da reden wir also wirklich von Bucher. Also wo Leute dann auch sagen, am Monatsende ist ja 25, mir fehlen 400 Euro und dann werden die 400 Euro richtig übel verzinst bis zum nächsten Gehalt. Das wollt ihr ja gar nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Also da wollen wir auch nicht in diese Ecke rein. Es ist also nicht wie früher, weiß noch mal, da gab es immer die kostenlosen Fernsehzeitungen, da war immer so Kredit ohne Schufa und sowas.
Genau.
Ja? Also um Gottes Willen, ich möchte auch echt, ich ganz persönlich möchte mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden. Ich möchte da
und du
nicht.
Auch, als Miriam auch.
Auch als
genau.
Miriam nicht. Ich bin schon so lange in der Branche und habe irgendwie auch so, für mich persönlich, möchte nicht irgendwie für sowas irgendwie bekannt sein. Ja?
Ja, ich kann mir vorstellen, das Geschäftsmodell dreht sich ja dann auch. Wenn du jetzt sagst, nehmen wir mal an, einen Prozentzins im Monat, weiß ich gut rechnen lässt, sind 12% im Jahr. Jetzt sagt jemand anders 40.
Mhm.
Wenn ich 40% Zinsen im Jahr bekomme, muss ich Ausfallrisiko und so weiter, dann fange ich auf einmal an, mit den Firmen zu spielen. Dann spiele ich mit Ausfallrisiken. Und dann sage ich, bei 40% Zinsen im Jahr können auch 8% der Darlehen ruhig ausfallen oder 10, das ist überhaupt kein Problem, weil ich kriege ja so viel Zinsen.
Genau.
Und ich glaube, das ist ja etwas, man möchte ja nicht quasi der Verwalter des Todes werden oder des Firmentodes.
Das sondern ist ein sehr schöner Begriff.
Man möchte ja nachhaltig mit Kunden arbeiten. Wie viel Finanzierung hat euer, also was sind so die, ihr macht das ja noch gar nicht so lang, ihr macht das jetzt 5 Jahre knapp, ne? Wie viel haben wirklich gute Kunden von euch, wie oft haben die euch schon in Anspruch genommen?
Also wir haben jetzt die ersten, die zum 7. Mal kommen.
Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Cool. Und man kann dann auch wirklich schön beobachten, wie die gewachsen sind. Also immer von kleinen Darlehen jetzt dann zu den richtig großen, wo die erfolgreich werden. Und das macht ja auch Spaß. Und das macht mir auch Spaß, muss ich echt sagen, mit denen zusammenzuarbeiten. Oder die kennen uns auch. Und die reden sehr, sehr positiv über uns, auch wenn sie schon ein paar Mal da waren. Und ich hatte mal eine, mit der habe ich mal einen Podcast gemacht, auch eine Händlerin, die hat dann erzählt, ja, was mich das allein gekostet hätte, dieses ganze blöde Papier zusammenzusuchen. Ja, ist das alles perfekt? Ja,
und
das
ihr müsst ja, wenn du Glück hast, sind die bei irgendeinem großen Konto oder bei irgendeinem Anbieter, der quasi auf Firmenkunden spezialisiert ist, die gibt euch das Approval, dass sie reinschauen kann, dass ihr reinschauen könnt in ihr Konto. Ihr checkt dann alles und dann hat die 48 Stunden später spätestens oder 24 Stunden später die Kohle auf dem Konto.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja, also das ist Wahnsinn. Und das ist wirklich, das ist in sehr, sehr vielen Fällen so. Also manchmal dauert es auch manchmal eine Woche, es kann auch mal passieren, aber in den meisten Fällen ist es im Durchschnitt 48 Stunden.
Mit wie vielen Leuten macht ihr das? Wie groß ist die Firma?
Wir sind jetzt knapp 50.
Hier in Berlin?
Hier in Berlin. Wir sind am Nordbahnhof in der Nähe, in Mitte.
Und ihr macht es in Deutschland oder auch in anderen Ländern?
Im Moment in Deutschland. Also das
auch wegen BaFin-Regularik ist ja alles nicht so einfach.
Genau, auch deswegen. Und natürlich muss man dazu sagen, wir haben vor 5 Jahren gestartet in der absoluten Hype-Phase.
Ja.
Und dann kamen auch Jahre, die waren für uns wirklich sehr schwer. Also die waren schon schwer, wir mussten Mitarbeiter gehen lassen. Wir wollten eigentlich auch schnell internationalisieren, auch das. Ja. Aber wir haben uns wirklich in die Augen gucken und sagen, okay, wir haben nicht mehr so viel Kapital zur Verfügung. Wir müssen gucken, dass wir das, was wir haben, so effektiv wie möglich einsetzen, so sparsam wie möglich sind. Also wirklich auch wieder zurück zu den alten Zeiten. So, wie kann man eigentlich irgendwie möglichst lange mit dem Geld auskommen und machen wirklich nochmal hart reingehen, ganz krassen Fokus. Was machen wir jetzt wirklich? Erstmal alles weglassen, was fancy ist, sondern krassen Fokus auf Produktexzellenz, auf den Prozess. Und das haben wir dann auch wirklich hart durchexerziert, sind auch weggekommen vom klassischen VC-Investor, weil wir einfach auch, muss man sagen, Anfang 23 keinen gefunden haben oder Ende 22, weil es nicht mehr in das Bild gepasst hat mit, ich sage jetzt mal, Krediten auf den Büchern. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid als Geschäftsmodell, seid ihr so semi-attraktiv, weil ihr ja Risiken in den Büchern habt und eine Prüfung sehr teuer ist von solchen Geschäftsmodellen.
Genau.
Und sehr, weil das System halt so schwer zu verstehen
ganz
ist.
Ganz genau, also für den klassischen VC.
Ja.
Ja. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen dann eigentlich mal anfangen, mit den Strategen zu sprechen, weil die verstehen ja genau, was wir machen. Ja. Und die haben ja haben auch ein anderes Interesse an der Sache, vielleicht da reinzugehen. Und dann haben wir angefangen, mit den diversen Banken zu sprechen. Und die UniCredit ist es dann geworden. Also bei uns, die haben bei uns dann eine Series A maßgeblich finanziert mit 15 Millionen im November 23.
Nochmal 15 Millionen zu den 14 eingesammelt von der UniCredit. Das ist 23, war ein extrem toughes Jahr.
Also ich glaube, für 23 erinnern, war das eine wahnsinnig gute, und vor allem in unserem Bereich. Ja. Also so, und ich glaube, die Tatsache, dass wir es geschafft haben zu überleben mit diesem Produkt, das war schon, also es war an manchen Stellen nicht ganz so einfach, aber ja, also ich glaube, man braucht schon eine gewisse Ausdauer und manchmal auch auf starke Nerven. Ich glaube, die haben Jens und ich beide, das ist gut, ja. Dass wir da auch entsprechend das irgendwie, also wir kriegen das schon irgendwie gelöst. Ja.
Das halte ich auch für eine sehr befruchtende, also ich gegenseitig befruchtende Beziehung.
Ja.
Weil, also schlauer Move von der Bank auf jeden Fall, einen großen Glückwunsch, weil am Ende des Tages haben sie sich ja, ganz viele Banken schreiben sich ja auf die Fahnen, Geschäftskunden, SMI-Kunden haben zu wollen.
Mhm.
Die Kundenakquisitionskosten sind relativ hoch in dem Bereich.
Ja.
Jetzt lagern sie quasi die Risikoprüfung an euch aus.
Mhm.
Ihr habt extrem gute Zugänge durch eure Kooperationen.
Ja.
Also auch sehr, sehr clever, das Produkt mit euch zu machen und jetzt das Produkt auch wachsen zu lassen und zu sagen, bis 250.000 Euro ist natürlich cool, aber es gibt ja auch noch den nächsten Schritt und auch danach gibt es ja noch den nächsten Schritt.
Genau.
Also ich finde, da habt ihr euch beide eigentlich ganz gut gesucht und gefunden.
Auf jeden Fall. Es ist eine richtige Partnerschaft, in der beide eben profitieren. Ja? Also wir natürlich auch mit der UniCredit als solches, dass sie einfach ein toller Partner ist und es ist wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich habe selten sowas erlebt in einer Partnerbeziehung, die so gut funktioniert. Und man muss sagen, die sind ja nicht Mehrheitsgesellschafter. Und die Finanzszene, das ist so, dass die Gala, die Tagesnews der Branche, ja, die titelte irgendwie als, wir haben dieses Jahr nochmal ein Wandeldarlehen gemacht, aber keine, das ist einfach ein Wandeldarlehen, ist einfach eine Liquiditätsspritze. Mhm. Aber das hat nichts zu tun, es ist keine Series A oder so gewesen.
Genau.
Da hatte das getitelt, ja, die UniCredit legt Banksware in Ketten. Was, überhaupt nicht stimmt. Ja, also überhaupt nicht. Also erstmal sind die nicht unser Mehrheitsgesellschafter und zweitens haben wir eine wirklich tolle Partnerschaft. Ich muss die echt loben. Also die sind super schnell als Bank, haben tolle Produkte gemeinsam gebaut und es macht richtig Spaß.
Ich glaube, das kann man sich auch angucken, wer ein Gesellschaftsregister sich das ziehen kann. Das ist ja alles NorthData, genau. Einmal benutzen. Der sieht ja, wie stark die Unicredit engagiert ist oder nicht. Und die sind so engagiert, dass auch noch Platz für andere Banken und andere Partner
auch
ist.
So,
natürlich
genau.
Haben die ein hohes Interesse daran, bei euch viel Geschäft zu bekommen,
genau.
Aber bisher haben sie sich ja auch mehr bewegt als alle anderen Banken, muss man fairerweise
total,
sagen.
Total, muss man echt so sagen, sehe ich auch so. Ja, und wir wollen auch, weil du eben natürlich sagtest, das Geschäftsmodell als solches ist für Investoren, für normale Investoren nicht so interessant.
Nee, schwer zu verstehen.
Oder schwer zu verstehen. Aber deshalb wollen wir auch mehr noch in diese Richtung gehen, in dieses sogenannte Orchestration so ein bisschen. Mhm. Ja? Weil wir einfach feststellen, wir können halt super UX und Kreditprüfung und all diese Themen, aber die Zeiten sind heute anders als früher. Kapital ist teuer geworden.
Ja.
Und vielleicht ist es das ja auch genau der richtige Weg, dass wir einfach so das Bindeglied zwischen, ich sag jetzt mal, den Plattformen für die KMUs sind und so also quasi die API und den Banken. Ja? Und deshalb können wir da einfach ein wunderbares Produkt kreieren, was für alle irgendwie ein toll ist.
Ja? Genau, vielleicht macht ihr auch die Kunden bis 250.000 Euro. Das ist ein cooler Prozess, den kannst du super gut digitalisieren. Und ich glaube, wer denn bis 5 Millionen Euro braucht, der hat ja im Regelfall auch einen CFO oder einen Buchhalter. Der kann dann auch alles zur Verfügung stellen
auf
und weiß
Fall.
Auch, bevor 5 Millionen fließen, musst du ein bisschen mehr geben und musst ein bisschen mehr Zeit lassen als 48 Stunden.
Ja.
Und das müsst ihr nicht mehr auf die eigenen Bücher nehmen.
Nein, das müssen wir, genau. Also ab diesen 250 ist es dann die HVB dann in dem Moment, jetzt in dem Moment. Und das ist aber auch gut, weil die haben dann auch für die großen Sachen einen Concierge-Service, ein anderer Service. Ja. Mhm. Da sind dann auch Ansprechpartner da. Aber trotzdem hat man eben doch schneller auch den großen Kredit gegenüber dem Traditionsbankhaus, sag ich mal.
Und ihr habt heute schon Tausenden von Kunden geholfen.
Ja.
Und ihr seid fast profitabel, oder?
Fast. Ich habe dir gesagt, also im Dezember waren wir ganz nah dran. Ja,
jetzt ganz nah heißt ein paar tausend Euro.
Ja, genau. Es war wirklich ganz nah dran.
Cool.
Aber jetzt in dieses Jahr ist dann doch wieder ein bisschen anders geworden.
Ja, die Wirtschaft schwächelt aktuell, das merkt ihr
ist,
auch.
Ja. Ist so. Und jetzt haben wir aber auch wieder gesagt, okay, wir werden jetzt doch noch mal ein bisschen Mitarbeiter aufbauen.
Mhm.
Ja, das kommt natürlich dann auch dazu, weil wir haben einen sehr großen neuen Kunden gewonnen, der aber noch nicht live ist und das kann ich jetzt hier noch nicht erzählen.
Mist.
Leider. Also ich kann da.
Ein Kunde ist in dem Fall Kooperationspartner.
Ein Plattformpartner,
genau. Mhm. Plattformpartner.
Genau, ja. Und mit dem gehen wir an den Start und deshalb mussten wir jetzt auch, also um das jetzt quasi, um das ready zu machen, dass wir diesen großen Kunden auch gut bedienen können, mussten wir auch auf der einen oder anderen Seite noch ein paar neue Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiterinnen. Das ist ja auch, musst auch immer investieren.
Und gerade in einer Krise investieren schafft eine Chance auf Outperformance, muss man auch fairerweise sagen. Du kriegst jetzt gute Leute, die sind auch wieder ein bisschen besser bezahlbar als vor zwei Jahren, muss man auch fairerweise sagen. Finde ich gut. Und ich meine, ihr habt ja ein bisschen Geld auch bekommen, ihr habt einen Partner, der erwartet das, auch die Bank will, dass ihr Gas gebt,
natürlich.
Weil das natürlich toll ist. Also
deshalb
alles
ist natürlich
rund.
Ist es so, dass es, also deshalb haben wir jetzt wieder investiert, ja. Aber ja, aber sonst, also ich bin sehr, sehr zufrieden, wenn man das mal so betrachtet. Also es ist wirklich ein Rollercoaster, also wirklich eins so, dann so nach unten und irgendwie durchhalten. Dann war es auch mal so ein Jahr lang, so das 23, das war wirklich so ein Jahr, irgendwie so ein bisschen so mit die angezogene Handbremse immer. Das ist auch nicht schön, ja.
Nee, auf Sicht fahren ist manchmal ganz schön hart.
Ja, weil du genau wusstest irgendwie, du musst ganz vorsichtig, ganz besonnen alles machen und so. Es hat uns aber auch wieder geerdet, was auch manchmal gar nicht so schlecht ist. Ja.
Und hat euch einen tollen Partner gemacht, einen
auf
richtig
jeden
tollen
Fall.
Partner.
Das ist jetzt richtig, richtig gut. Also.
So, jetzt bist du ja operativ, hast du Banksware. Da habe ich ja gesagt, am Eingang schon, du bist die Fintech-Queen. Aber du machst ja darüber hinaus, du hast ja Aufsichtsratmandate auch noch zwei Stück.
Ja.
Und die sind ja nicht klein. Die sind ja echt cool, erzähl mal.
Das ist bei Freenet und Mercedes-Benz Mobility, genau.
Also zwei richtig großen Unternehmen.
Ja, und es macht auch sehr großen Spaß. Also ich muss sagen, für mich ist das schon ist natürlich so eine ganz andere Welt.
Mhm.
Und es macht dich dann auch manchmal echt demütig, wenn du so in einem kleinen Startup bist und dann versuchst zu erklären, naja, bei uns, wir machen so, Innovation passiert so und das und agile Teams. Und wenn du mal so einen Tanker hast, das ist nicht so einfach sowas mal zu transformieren. Also deshalb meine ich immer, ich finde es auch immer wahnsinnig toll, auch sowas zu sehen, so Großorganisationen zu managen, weil die muss es ja auch geben. Ja? Dann denke ich dann immer so, aber trotzdem glaube ich so vom Denken her, jetzt bin ich 25 Jahre in so einer Startup-Welt, ich gehe natürlich an Themen manchmal anders ran und das möchte ich da auch so mit einbringen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe in meiner Aufsichtsratfunktion, weil ich muss jetzt nicht die Bücher prüfen. Ja, also da gibt es
Grenzen ja auch.
Da gibt es Grenzen und da gibt es auch wirklich in dem Team auch die anderen Aufsichtsratkollegen, die dann andere Kompetenzen haben.
Im besten Fall hilft es beiden. Ich bin auch im Aufsichtsrat bei einem Unternehmen. Ich muss sagen, es ist hoffentlich für beide eine sehr fruchtbare und nicht furchtbare Beziehung. Ja. Und das ist ja schon so, du verstehst dann auch, wie funktioniert Kapitalmarkt, warum gibt es bei großen Konzernen Grenzen, warum dauern Prozesse länger. Die Probleme sind Pi mal darum immer dieselben, ob klein oder groß. Mhm. Aber das kann eigentlich wenn die Truppe gut ist, kann das eine echt sehr coole Erfahrung sein.
Total. Aber ich muss eine Sache noch kurz sagen, weil du ja eben auch bist ja operativ. Ich bin operativ bei Banksware natürlich, aber ich bin ja nicht alleine als CEO. Ich bin ja Co-CEO und ich muss sagen, also intern, also das ist ja mein Kollege Jens, der ist auch jeden Tag vor Ort. Also der ist wirklich immer im Büro.
Der ist nach Berlin gezogen.
Also
der war im schönen München.
Ich könnte mir keinen besseren Mitgründer vorstellen. Wirklich. Also mit Leidenschaft und Herzblut dabei. Und er hat wirklich seinen Standort gewechselt.
Das ist krass. Das ist wirklich krass.
Ist wirklich. Und eine Anwaltskanzlei aufgegeben.
Ja, eine gute Anwaltskanzlei.
Ja. Also sehr renommiert. Eine der renommiertesten Anwaltskanzleien im Bereich Fintech. Muss man sagen. Fintech und M&A. Und ich bin quasi die Außenministerin. Ich sehe mich auch als Außenministerin, weil das ist das, was ich gerne mache. Das ist das, was ich echt gut kann.
Vertrieb
und Marketing. Ja, so. Also das ist für mich so ein bisschen so, fließt das auch so zusammen, Netzwerken, mit Kunden sprechen und so weiter. Das ist einfach so, das kann ich nicht immer so im Büro machen. Ja, da muss ich auch mal unterwegs sein.
Du hast mich auch getroffen aus dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, haben wir uns ja getroffen.
Genau, ne? Ich bin also sehr viel auf Konferenzen unterwegs, häufig eingeladen, sitze auf Panels und so weiter.
Startup-Teams machst du auch, glaube ich, ne?
Da bin ich auch Gesellschafterin.
Mit dem Flo Heinemann zusammen ja auch, genau. Mit einem unserer Mittelstars hier. Trifft man dich sonst, also bist du in irgendwelchen Netzwerken organisiert? Wo trifft man dich?
Ja, Netzwerk ist wahrscheinlich das Startup-Teams, was da noch nebenher ist. Also dort gehe ich, das finde ich wirklich ganz toll. Das begleite ich jetzt auch schon seit 2019. Inzwischen haben wir da ganz viele Gesellschaften. Das ist auch ein tolles Gesellschafter-Netzwerk inzwischen, was wir haben. Aber das hat mich damals einfach inspiriert. Damals war meine Tochter noch Teenager und ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Ja, dass man einfach mal mehr Gründer und Gründerinnen irgendwie in Deutschland versucht, irgendwie zu erziehen
Früh
und
anfangen.
Einfach das Unternehmertum in die Schulen zu bringen oder in die Köpfe zu bringen, weil das wird leider nicht in den Schulen gelernt. Deshalb habe ich das gemacht, weil das hat mich einfach total gecatcht, das Thema. Und das ist auch nach wie vor, finde ich das total interessant. Aber sonst Netzwerktreffen, ich bin schon Netzwerker, aber dann so in meiner Branche. Ich habe ja auch noch eine andere Firma mitgegründet, das ist Payment and Banking. Das ist ein Newsblog für Finanzen, für Payment und Banking. Mhm. So jeden Tag News und Podcasts. Und die mache ich allerdings nicht. Das sind die anderen zwei Kollegen. Und ich habe auch dann so mit zwei Konferenzen, die wir quasi in Payment und Banking haben, das ist die Banking Exchange und die Payment Exchange. Und das ist dann so ein bisschen mein Netzwerk, wenn du so willst. Ja, das ist natürlich es ist alles um dieses Payment und Banking, um diese Konferenzen herum und da habe ich ein relativ großes Netzwerk in dieser Branche.
Und sag mal, du bist jetzt schon 25 Jahre auch schon mehrheitlich Unternehmerin im Fintech-Bereich, aber dann ja auch ganz, ganz schnell selbst gegründet. Hast du irgendwelche Lifehacks oder Regeln, nach denen du lebst, wo du sagst, da habe ich gemerkt, das macht mich effizienter oder das ist im Alltag, lässt sich das sehr gut anwenden, die wir auch weitergeben können an den Zuhörer und Zuhörerinnen?
Naja, also mein persönlicher Lifehack ist ja dieses, ich sag jetzt mal, umgebe dich mit Kollegen und Kolleginnen, die alles besser können als ich selber.
Das ist ein sehr guter Lifehack.
Also, weil letztendlich, ich bin in vielen Dingen gar nicht gut. Das interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt.
Du bist gerade in den Dingen, die dich nicht interessieren, nicht gut, na klar.
Genau. Ja. Und deshalb ist mein Lifehack eigentlich nur die Dinge zu machen, die ich wirklich gut kann.
Ja.
Weil da glaube ich einfach, bin ich viel besser als viele andere.
Schaffst du den größten Mehrwert?
Ja. Und dann denke ich, warum soll ich mich denn jetzt dann ewig mit irgendwelchen, Finanzplanungen auseinandersetzen, ja, was mir überhaupt keine Freude macht, sondern ich brauche Leute an meiner Seite, Gründer, Mitgründer, auch bei uns im Management-Team, die das gerne machen, die das richtig gut machen. Und so kann ich mich darauf fokussieren, was mir liegt. Und ich habe auch nicht so einen Machtanspruch, muss ich sagen. Also weil ich jetzt ich als Co-CEO, dass ich jetzt nicht immer so am All Hands immer rede, sondern das macht dann eher Jens, ja. Sondern ich habe überhaupt keinen Machtanspruch. Ich möchte einfach nur Spaß an meiner Arbeit haben. Und das habe ich. Und dann denke ich immer, wie geil ist das denn? Oder ich habe einen Job.
Das merkt man. Ja.
Der mir echt Spaß bringt und der mich ausfüllt. Und dann ist der Lifehack halt, ich mache die Sachen nicht, die ich nicht gerne mache.
Das, genau. Wenn man sich das leisten kann.
Wenn man sich es leisten kann.
Genau, ich sag mal.
Ja.
Also jedenfalls war es bei mir früher so, irgendwann ist mein Stundenlohn höher geworden und dann konnte ich anfangen, gewisse Dinge andere machen zu lassen. Mal ist das vielleicht die Rasenpflege, mal ist das vielleicht die Haushaltsarbeit, also vielleicht auch Dinge, die mir jetzt nicht primär so unglaublich viel Spaß machen. Mhm. Und so ist es ja auch als Unternehmer oder als Manager. Du musst gucken, dass das, was du an Mehrwert bringst, so viel Mehrwert ist, dass du andere für die Sachen bezahlen kannst, die ihnen wiederum Spaß machen, vielleicht nicht dir. Weil es gibt ja Leute, denen machen Zahlen einfach Spaß. Es gibt Leute, denen macht Marketing Spaß, anderen Konferenzen. Dann gibt es Vertriebler, die trinken gerne bis nachts um 4. Gibt es ja alles. Ne?
Ja.
Und du musst die richtigen Leute für diese Position finden.
Genau, und das ist, glaube ich, das wird aber manchmal missverstanden. Also weil viele auch denken, in der Position eines CEOs muss man alles können. Und das ist aber häufig, das ist nicht immer so machbar. Also vor allem nicht, je technischer die Welt wird oder je mehr Neueres kommt.
Ja, am Anfang ist das so. Am Anfang musst du als Gründer und Unternehmer, glaube ich, eine ganze Menge können.
Ja.
Ne? Aber irgendwann, wer alles kann, kann nichts gut, sagt man ja auch oft.
Genau, das sehe ich auch so. Also, und natürlich, es ist natürlich auch, ja, heute, ich habe den Luxus, das heute tun zu können, ja. Aber ich habe mir auch hart erarbeitet. Also das war natürlich auch ein langer Weg dahin. Es ist nicht so, dass ich nie unangenehme Sachen gemacht habe oder sowas. Aber ich hatte bei RatePay dann auch zum Beispiel Phasen, also mit dem einen Mitgründer getrennt, dann von dem anderen auch. Auf einmal war ich alleine und war für alles zuständig, ja, und für alles verantwortlich. Das hat mich wahnsinnig gestresst.
Ja.
Also auch dann mich damit auseinanderzusetzen. Damals gab es ja noch nicht irgendwie ChatGPT, wo man sich hätte irgendwas, was weiß ich, irgendwie vereinfachen können. Ja, so Texte lesen und juristische Texte, Finanzthemen.
Genau.
Dann saß ich in so einem Beteiligungsmeeting mit Otto und auf einmal soll ich dann über die Finanzkennzahlen, habe ich da rumgehaspelt und habe ich gedacht, wie schrecklich, ja?
Ja.
Aber natürlich, aber ich habe dann auch immer gesagt, ich will gar nicht alleine bleiben. Ich möchte jemand neben mir haben. Ich möchte jemand, der genau das kompensiert, was ich nicht habe. Am besten das komplette Gegenteil.
Und dafür kann man auch gerne die Hälfte der Anteile abgeben.
Auf
wenn
jeden
ihr
Fall.
Einen ergänzt, das ist der beste Deal des Lebens. Das
und sowieso, so. Also so Top-Mitarbeiter, muss ich sagen. Also wir haben auch zum Beispiel bei uns einen, der jetzt CCO ist. Mhm. Weil am Anfang habe ich halt auch den Sales alleine gemacht. Auch bei Banksware habe ich den Sales gemacht. Aber dann einen Mitarbeiter eingestellt. Und jetzt haben wir zum Beispiel unser CCO, der den Vertrieb leitet.
Chief Commercial Officer in eurem
Fall. Commercial Officer, okay. Genau. Das ist unser erster Mitarbeiter.
Okay.
Der ja, hat sich so top, also wirklich auch ein Outperformer, wo ich sage, das ist echt toll.
Ach schön.
Kann man gut gerne abgeben.
Und sag mal, was machst denn du? Also das ist ja trotzdem ein sehr anstrengender Job, jetzt schon über Jahrzehnte auch. Was machst denn du für dich? Also wo du runterkommst, du sagst ja auch, deine Tochter ist jetzt im Erwachsenenalter. Wenn du so einen richtig schwierigen Tag hast, vielleicht auch nicht nur mit schönen Themen, wobei kannst du entspannen und abschalten?
Das ist nicht immer so einfach.
Ja, ja.
Also wenn die Themen so gar nicht schön sind, dann ist es für mich am allerbesten, ich telefoniere mit meinen guten Freundinnen irgendwie, einfach sich mit Menschen austauschen. Also ich bin schon ein Mensch, der nicht so einsame Löwin ist, sondern ich brauche dann auch ein Gespräch, jemand, der mir einfach zuhört, wo ich das mal so ein bisschen rauslassen kann, was mich beschäftigt. Ich bin da schon sehr, sehr engen Austausch mit meinen Freunden und das hilft mir. Jetzt ist natürlich, jetzt könnte ich sagen, ich habe ganz viele Hobbys. Ganz ehrlich, ich habe nicht ganz viele Hobbys. Ich mache viele Sachen gerne, so ist das nicht. Ja? Also ich lese furchtbar gerne, aber wenn ich total im Stress bin, kann ich auch nicht lesen, dann komme ich nicht runter, um zu lesen. Dann brauche ich einfach Gespräche und dann hilft mir das. Ansonsten mache ich jeden Tag so Pilates. Das habe ich während Corona angefangen, das mache ich jeden Morgen.
Ja.
Das ist immer so meine halbe Stunde, das tut mir gut. Und da starte ich so langsam in den Tag und dann trinke ich meine Kaffees und arbeite erstmal so eine Stunde zu Hause. Das ist so ich brauche das so ein bisschen, dieses Ritual. Ja,
ja, durch diesen Podcast kann ich ja demnächst ja empirische Daten mal erheben. Also ich stelle auf jeden Fall fest, Männer machen immer irgendwelche mechanischen, sportlichen Dinge, um runterzukommen. Ja, die machen also den Körper kaputt. Frauen machen fast immer was für den Geist. Kommunikation, ja. Pilates, Austausch, Ruhe, ja. Familie. Also schon auch witzig.
Ja. Ja, Familie ist so, meine Tochter ist halt jetzt schon so groß, ist nicht mehr so viel Zeit. Früher war es, so vor 5 Jahren hätte ich dir immer gesagt, dass der Ausgleich ist dann auch sicherlich meine Tochter
definitiv
gewesen.
Definitiv, ja.
Aber natürlich ist, wenn die Kinder dann groß sind, dann ist es wieder anders, ja.
Vielleicht noch als letzte Frage. Du bist ja auch mit Startup-Teams und Co. auch engagiert und siehst natürlich auch viel. Würdest du dir irgendwas von der deutschen Politik wünschen als Schützenhilfe für diesen ganzen Startup-Gründerbereich? Oder was würde dir das Leben auch vielleicht ein bisschen einfacher machen? Hast du da irgendeinen Wunsch? Wir haben jetzt gerade eine neue Regierung bekommen. Hast du da irgendetwas, wo du sagst, da sollten wir echt rangehen, weil ich glaube, das würde echt helfen?
Also Ich glaube, das fängt wahrscheinlich ganz unten an in der Bildung. Mhm. Also ich glaube, da muss einfach was getan werden, dass dieses Bild des Unternehmers, der Unternehmerin ein anderes wird und dass das dass das in jeder Berufsberatung oder bei Jugendlichen auch mal ein Thema wird. Ja. Was ist denn ein Beruf? Und ein Beruf könnte Unternehmer sein und wie kommt man da hin?
Das ist krass, ne? Kam mir gar nicht
in Deutschland. Und das ist einfach so, das finde ich so. Und das ist vielleicht sogar eins der großen Themen, weil wir sind immer noch hier, und da zitiere ich jetzt mal gerne den Hauke. Hauke ist der Geschäftsführer von Startup Teens. Wir hatten nämlich letztens so ein Treffen. Und Deutschland ist immer noch auf dem Global Entrepreneurship Monitor. Da geht es immer um die größten Industrienationen, so von wegen, ist immer noch irgendwie auf dem vorletzten Platz, so wenn es um Gründertum geht. Und das finde ich ein riesen Problem.
Ja.
Und also natürlich könnte ich jetzt sagen, liebe Bundesregierung, macht es einfacher, dass man die Firma gründet. Aber das hält die Leute eigentlich nicht davon ab.
Das ist
ab.
Nicht das Problem in Deutschland, genau.
Es ist zwar doof, ja. Diese Bürokratie ist doof, aber dieses im Kopf, dass das eben so, dass nicht so viele junge Leute Beamte werden wollen.
Die Leute haben Unternehmer gar nicht im Mindset. Das ist, wie du sagst. Also wir werden alle zum Arbeitsamt geschickt, aber das Arbeitsamt stellt ja nicht Unternehmer als Beruf vor oder als Berufung.
Genau.
Und da müssen vielleicht auch Eltern schauen, wenn die Kinder, das ist ja ein doofes Beispiel, ne? Aber wenn Kinder schon anfangen, im jugendlichen Alter Eis herzustellen, zu verkaufen, sich an die Straße zu stellen, Obst im Garten zu pflücken und so weiter. Da gibt es ein kleines Talent, mindestens ein verkäuferisches.
Ja.
Und auch die Leute, Kinder auch zu ermutigen, vielleicht auch als Regierung eine Entität zu finden, eine Gesellschaftsform, wo eben Kinder zwischen 14 und 18 auch Geld verdienen können, das versteuern können. Also wir geben das zu wenig weiter. Auch dieses ganze Finanzwissen ist so schlecht
auch
in Deutschland.
Auch das, genau. Also wir müssten in der Bildung, müsste es eigentlich viel mehr dahin kommen. Also wir brauchen eigentlich eine komplette Reform der Bildung. Ein Thema, was sind denn Berufe später, was brauche ich denn für die Berufe der Zukunft? Weil es ist ja auch so, dass viele Kinder jetzt Berufe lernen und die kommen aus den Schulen raus in Berufen, die gibt es vielleicht gar nicht mehr in 10 Jahren. Also auch da irgendwie einen ganz anderen Umgang damit, was ist das Thema Zukunft, was ist das Thema Finanzbildung, alles, ja. Das ist, man wird überhaupt nicht auf das Leben vorbereitet in der Schule und das würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass sich das ändert und dann echt auch weniger Beamten in Deutschland. Also das ist auch was, wo ich finde, dass manche Dinge, das ist einfach...
Regulierung.
Ja.
Ja, ist ein Riesenthema. Ja. Ja, Staatsapparat von 50% ist nicht einfach.
Es gibt natürlich auch noch viele andere Themen. Es ist zum Beispiel auch Vergabesituation von staatlichen Aufträgen an Startups. Ich meine, das ist auch wer das einmal als Startup versucht hat zu bekommen, einen staatlichen Auftrag, es funktioniert eigentlich gar nicht. Also ich habe mich damals mal im Payment auseinandergesetzt und musste dann feststellen, dass lustigerweise im ganzen Transportgeschäft überall ist immer nur ein Payment-Anbieter, der da gelistet, den kannte ich davor gar nicht. Und dann stellte ich auch mal fest, dieser eine, das ist der Einzige, der es geschafft hat, sich überall durch diese ganzen Vergaberichtlinien durchzuwursteln. Und der ist aber nur da und macht total lange Verträge und eigentlich mit zu teuren Konditionen.
Ja, genau.
Und das denke ich, das kann doch nicht sein. Ja. Also da wird so viel, da müsste einfach auch mal ein Challenge rein, dass da irgendwie mehr gemacht wird, dass das einfacher wird, dass junge Unternehmen da mitbieten können.
Oh, vielleicht wird ja dein nächstes Unternehmen gar kein Unternehmen, sondern du machst das in dem Bereich. Finde ich super. Finde ich wahnsinnig gut, was du sagst. Wirklich. Würde mich sehr freuen.
Also ich will auf jeden Fall, ich will gar nicht aufhören zu arbeiten. Weißt du, für mich ist das auch immer so, wenn ich darüber nachdenke, so in meinem Alter jetzt, werden ja schon manche, gehen ja in manchen Konzernen, redet man ja schon über das Thema Vorruhestand.
Krass, ne?
Wo ich dann immer denke, ich könnte mir das ja so gar nicht vorstellen. Also
nee,
so,
du musst raus.
Das würde mich ja so im Kopf, ich brauche ja auch ich brauche das, dass es mich etwas fordert, dass mir das Spaß macht und so weiter.
Du bist halt Unternehmerin, nicht Unterlasserin. Das ist so.
Und das ist aber auch etwas, das ist so irgendwie, das ist an vielen Stellen, läuft das echt schief. Und
cool, sehr, sehr schönes Schlusswort. Miriam, wahnsinnig cool. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön für die Einladung.
Beeindruckender, lustiger Weg, der mit drei Niederländern begonnen hat und mit einer wilden Idee, wie die Reiseverkehrskauffrau jetzt Vertrieb macht. Ey, Wahnsinn, was ihr auch mit RatePay geschaffen habt, mit Banksware, wie jetzt quasi auch dem Mittelstand helft. Sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du
Dankeschön.
Hier warst.
Dankeschön. Es hat auch großen Spaß gemacht.
Schön. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie wir. Denkt daran, followen, abonnieren, liken, auch gerne Fragen stellen, auch gerne verwirrte Fragen, überhaupt kein Problem. Mittwoch ist und bleibt der Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine super erfolgreiche Woche und sage bis bald.